Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort. In der heutigen Interview-Episode haben wir die Strafverteidigerin und Völkerstrafrechtsexpertin Elisabeth Bayer zu Gast.
Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Episode von Das letzte Wort. Heute mal wieder mit einem relativ traurigen Thema, wie das beim Strafrecht und vor allem beim Völkerstrafrecht so ist. Nämlich geht es heute um den Krieg in der Ukraine und ob das auch strafrechtlich ein interessantes Thema ist. Und als Gesprächspartnerin habe ich heute die Rechtsanwältin Elisabeth Bayer aus Berlin gewinnen können. Elisabeth Bayer ist eine Veteranin des Völkerstrafrechts, wenn man so sagen kann, denn vor ihrer Karriere als Strafverteidigerin hat sie unter anderem in Den Haag beim Jugoslawien-Tribunal gearbeitet und später auch beim Internationalen Strafgerichtshof. Liebe Lisa, ganz herzlichen Dank, dass du heute mal wieder Zeit hast für diesen Podcast. Ich sage mal wieder, weil du nämlich die erste Person bist, die zum zweiten Mal als Interviewpartnerin hier in unserem Podcast auftaucht. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Dann kannst du beim ersten Mal nicht ganz schlimm gewesen sein, hoffe ich.
Die Reaktionen waren hervorragend und ich höre immer, das ist ja viel interessanter, als wenn der Mo El-Ghazi mit dabei ist.
Gut, dass der abwesend ist heute. Und
der kennt sich ja nicht so aus mit diesem Rechtsgebiet und deswegen habe ich gesagt, fragen wir mal lieber eine Expertin. Aber Spaß beiseite, Lisa, das Thema ist natürlich ernst. Das war es auch schon beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben. Da ging es, wenn ich mich recht erinnere, um einen Bürgerkrieg, schwere Verbrechen und unter anderem den russischen Präsidenten. Insoweit hat sich das Thema nicht geändert, aber heute geht es eben nicht um Syrien, sondern um die Ukraine. Und das können wir unseren Zuhörern vielleicht sagen. Wir haben jetzt heute den 1. Mai, den Tag der Arbeit, und es ist vielleicht sinnvoll, kurz darauf zu sprechen zu kommen, wo eigentlich der Stand der Dinge in Sachen Ukraine-Krieg im Moment ist. Magst du vielleicht kurz was dazu sagen, dass wir wissen, wie es am heutigen Tag aussieht in der Ukraine?
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, wie schon so die letzten Tage oder ich sag mal letzte Woche, 10 Tage, also im Gegensatz so zu der Anfangsphase des Kriegs, sind die Veränderungen ja jetzt sehr viel träger. Ja, also momentan hat sich ja Russland oder die russischen Einheiten im Prinzip da in die Donbass-Region zurückgezogen und eben nach unten im Süden in Mariupol. Und da wird jetzt, glaube ich, so zäh um Territorium gekämpft. Also in Mariupol geht es ja vor allem um dieses Stahlwerk momentan, Azovstal, in dem sich ja noch ukrainische Truppen und wohl auch Zivilisten befinden sollen. Und im Donbass, also ich habe das vorher nochmal versucht nachzuvollziehen, was da jetzt eigentlich der aktuelle Stand ist. Also sehr, ja, teilweise widersprüchliche Meldungen, ob es der Ukraine wohl gerade gelingt, den russischen Vormarsch da sogar zu stoppen oder die Truppen zurückzudrängen. Aber das ist sozusagen so ein zähes Hin und Her, würde ich sagen, im Osten der Ukraine. Und ansonsten sind wir ja, ich sag mal, zumindest momentan aus der Phase des Kriegs wieder ein bisschen raus, wo auch in Kiew vor allem gekämpft wurde, wo es Bombenangriffe in anderen Teilen der Ukraine gab. Also momentan konzentriert sich das alles sehr auf den Süden und Osten, jedenfalls, so wie ich das überblicken kann.
Du hast jetzt vom Krieg gesprochen. Wenn wir das mal kurz völkerrechtlich kurz einordnen, weil das ja auch für die völkerstrafrechtliche Einordnung interessant ist. Ist das eigentlich ein Krieg? Und wer ist denn da schuld? Und spielt das eine Rolle? Ich meine, die Russen sagen ja selber, es ist gar kein Krieg, sondern nur eine militärische Spezialoperation.
Ja, das stimmt ja. In Russland ist auch verboten, es Krieg zu nennen. Also ich glaube, wirklich jetzt objektiv betrachtet, gibt es wenig Zweifel daran, dass das ein Krieg ist und auch ein völkerrechtswidriger Krieg, also ein Angriffskrieg, damit auch ein völkerstrafrechtliches Verbrechen. Also die Russen haben ja versucht, selbst das Völkerrecht so ein bisschen als Rechtfertigungsgrundlage zu nehmen. Also es ist eigentlich auch ganz schön ja, gerissen von Putin, muss man sagen, dass er natürlich so ein bisschen versucht, den Westen mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, zu sagen, naja, wir haben schon verstanden, was das Völkerrecht ist und versucht es so ein bisschen für sich selbst zu nutzen, nur ja, die Begründungen sind jetzt wenig überzeugend. Ja. Also das russische Narrativ ist ja, dass ein Völkermord an der russischen Bevölkerung oder russischsprachigen Bevölkerung in den ukrainischen Gebieten verhindert werden soll, also insbesondere im Osten und Süden, und dass die Separatistengebiete im Osten unterstützt werden sollen. Also es geht da alles so ein bisschen in die Richtung Responsibility to Protect, kollektive Selbstverteidigung, Preemptive Self-Defense, also da kann man verschiedene völkerrechtliche Prinzipien geltend machen, die dann wiederum Verstöße gegen das Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 UN-Charta rechtfertigen würden, nur unterm Strich ist nichts davon eigentlich wirklich überzeugend. Also es gibt überhaupt keinerlei Hinweise dafür, dass es einen Angriff auf die russischsprachige Bevölkerung gibt in diesen Gebieten. Es ist ja sogar so vom ICJ, also vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag festgestellt worden, weil die Ukraine sich gewehrt hat gegen diese Behauptungen. Diese Separatistengebiete sind auch nicht anerkannt international. Das ist nichts, wo man irgendwie, also die man unterstützen könnte und dafür das Völkerrecht geltend machen könnte. Und dann gibt es natürlich noch dieses ganze, die NATO rückt zu weit nach Osten vor, Narrativ von Russland. Also da könnte man die Richtung gehen zu überlegen, aus russischer Sicht, ja, verteidigen die nicht das russische Territorium gegen sozusagen den herannahenden Westen mit der NATO. Aber auch da gibt es keine Anzeichen einer so konkreten Bedrohung gegen Russland, als dass es diesen Angriffskrieg rechtfertigen würde. Also von daher bleibt das Ergebnis, trotz allen Bemühungen Russlands, es anders aussehen zu lassen, dass es völkerrechtswidrig ist, was sie machen, und auch völkerstrafrechtlich relevant.
Weißt du eigentlich, ob Russland eine echte Kriegserklärung abgegeben hat oder haben die einfach angegriffen? Also ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Nee, ich glaube nicht. Eine Kriegserklärung würde ja auch wieder voraussetzen, dass sie das irgendwie als Krieg sehen, anstatt als Spezialoperation, ob man die jetzt wirklich ankündigt.
Ja, stimmt, ja.
Also ich würde sagen nein, aber genau weiß ich es eigentlich auch nicht.
Ja, wobei, wenn ich es richtig sehe, spielt es ja auch völkerrechtlich gar keine Rolle, ob wir das jetzt als Krieg mit klassischer Kriegserklärung und so nehmen, weil also ein bewaffneter Konflikt wird sein, ne, oder?
Ja, genau. Also genau, das muss man vielleicht richtig stellen, die UN-Charta und also die diverse andere völkerrechtliche Verträge sprechen ja von bewaffnetem Konflikt, genau, Verstoß gegen Gewaltverbot und so weiter, ja.
Und in so der politischen Debatte, vor allem in Deutschland, ne, sollen wir jetzt schwere Waffen liefern oder nicht, wird immer so die Befürchtung artikuliert, wenn wir da zu viel liefern, sind wir irgendwann selber Partei dieses Krieges oder bewaffneten Konflikts und müssten vielleicht auch Angriffe auf unser Territorium, also in Deutschland, uns darauf gefasst machen. Am Ende könnte der Dritte Weltkrieg stehen. Jetzt liefern wir schon relativ viele Waffen und auch andere Länder der NATO, sind wir nicht vielleicht schon Partei dieses Krieges?
Nein, also es fällt ja wieder dieses Stichwort Neutralität. Das ist ja auch so eine, sag mal, völkerrechtliche Geschichte im Grundsatz, der lange, lange zurückgeht, also über 100 Jahre. Und früher war das ja noch eher in Mode, sage ich mal, dass Staaten sich offiziell für neutral erklärt haben in Konflikten. Also man denkt also an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, wobei man auch da sagen muss, dass es diesen Staaten, also Benelux-Staaten zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, ja auch herzlich wenig gebracht hat. Also Deutschland hat das auch nicht geschert damals. Und das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Man ist im Prinzip nur noch, wie ich das sehe, nicht Kriegspartei der Kriegspartei, und Kriegspartei eben, indem man wirklich mit einer offiziellen Kriegserklärung sich anschließt. Und ansonsten ja auch, wenn es eben um Konflikte geht, wo das eigene Land erstmal nicht primär involviert ist, über andere Mechanismen des Völkerrechts, also kollektive Selbstverteidigung, Unterstützung von anderen UN-Ländern, dann auch verpflichtet, nicht unbedingt beizutreten, aber es gibt jedenfalls auch keine Pflicht, das nicht zu tun. Ja, also es gibt keine Pflicht zur Neutralität, und würde da auf jeden Fall unterscheiden, dass nur wenn man sich nicht neutral verhält, es nicht gleich heißt, dass man Kriegspartei ist. Und
okay, also wir sind so eine dritte Kategorie. Ja? Wir sind nicht neutral wie die Schweiz, die jetzt sagen, wir liefern auch gar keine Munition. Wir sind aber auch keine Kriegspartei, die jetzt auch angegriffen werden dürfte von den Russen, sondern wir sind irgendwas dazwischen. Ja,
ja, genau. Und ob es da jetzt drauf ankommt, ob man jetzt leichte oder schwere oder offensiv oder defensiv Waffen liefert. Also ich halte das ein bisschen für so ein Feigenblatt, wenn man ja auch da wieder davon ausgehen müsste, dass es letztlich Russland oder Putin darauf ankommt, dass sozusagen korrekt innerhalb dieser Kategorien gehandelt wird. Ja, also ich glaube einfach, wenn Putin sich entschließt, auch andere Länder anzugreifen, dann macht das. Und dann wird nicht am Ende da irgendeine Differenzierung stattfinden. Ja, also ihr habt ja diesen schweren Panzer geliefert und ihr habt ja nur Gewehre geliefert und deshalb greifen wir euch an und die anderen nicht. Das halte ich einfach für abwegig, dass das so entschieden werden wird. Ja, und deswegen halte ich das auch ein bisschen für ein Feigenblatt, jedenfalls gegen die Lieferung von schweren Waffen, das als Argument heranzuziehen.
Ja, ich habe die Tage bei Sascha Lobo, der hat eine Kolumne im Spiegel geschrieben, bei Spiegel Online, da hat er irgendwie einen Twitter-Beitrag zitiert, fand ich irgendwie ganz treffend. Da hieß also, da hätte jemand geschrieben, man kann sich ja nicht sicher sein, was der Putin jetzt als Kriegsbeteiligung ansehen würde und deshalb habe ich vorsichtshalber heute Morgen mal die Spülmaschine nicht ausgeräumt.
Ja, genau. Ja, also das ist genau richtig. Also wenn Putin halt irgendwas sehen will als Beteiligung, als Rechtfertigung, also siehe diese vermeintliche Rechtfertigung für diese Handlungen von Russland, dann denkt er sich halt irgendwas aus und macht es sowieso. Also von daher, daran sollte man irgendwie, glaube ich, sich jetzt nicht, also davon sollte man sich irgendwie nicht einschüchtern oder abhalten lassen.
Okay, dann, also das sind wohl dann Fragen der politischen Sphäre, ne? Was kann man noch machen, wann ist das Risiko so groß, dass die russische Regierung jenseits des Rechts das eskaliert, aber ich glaube, wenn sie es will, macht sie es. Ne? Und dann gucken wir uns jetzt vielleicht mal die strafrechtliche Seite an. Also welche völkerstrafrechtlichen Konsequenzen für die Verantwortlichen dieses Kriegsgeschehens kann dieses Kriegsgeschehen denn haben? So am Anfang, als der Krieg ja begonnen hat, da stand ja erstmal die Frage im Raum, kann man vielleicht überhaupt für dieses Auslösen des Krieges auch mit den Mitteln des Strafrechts zur Verantwortung gezogen werden. Und inzwischen hat sich, glaube ich, das auch so ein bisschen verlagert, dass es gar nicht mehr um den Krieg als solchen so sehr geht, sondern auch um die Art und Weise der Kriegsführung. So, du hast gerade Mariupol angesprochen und Butscha spielt vielleicht gleich in unserer Diskussion auch eine Rolle. Da kommen jedenfalls Bilder, von denen man nicht immer genau sagen kann, zeigen die wirklich die Wahrheit, aber es ist eine solche Vielzahl an erschütternden Bildern, dass man vielleicht auch jenseits des Krieges als solchen das Ganze als ein strafrechtliches, relevantes Geschehen betrachtet. Und was meinst du denn, was für Verbrechen können denn da eine Rolle spielen?
Ja, also du hast recht, es war am Anfang, hat ja die Aggression oder der Angriffskrieg auf einmal so ein Revival erlebt, also eigentlich schon ein bisschen so ein vergessenes Delikt, auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ja, leider wurde da so ein bisschen die Gelegenheit verpasst, das wirklich die Grundlage dafür zu schaffen, dass man auch auf ICC-Ebene, also in Den Haag, das konsequent verfolgen kann. Also ich glaube, dass das ein Angriffskrieg ist und die Tatbestandsmerkmale des Artikel 8 bis da des Rom-Statuts erfüllt ist. Relativ unstreitig, also da gibt es verschiedene Varianten und da muss man sich eigentlich fast fragen, wie auch bei den Kriegsverbrechen, was ist da nicht von erfüllt mittlerweile? Also Invasion, Bombardierung, Blockade, alles Mögliche erfüllt. Problem ist ein bisschen die Gerichtsbarkeit, ja, die ist da schwieriger als bei den anderen Kernverbrechen in Den Haag. Also da ist wirklich auch ein Problem, dass Russland kein Mitgliedstaat ist vom Rom-Statut. Und das tatsächlich auch in Deutschland im Rahmen des Völkerstrafgesetzbuchs deswegen schwierig. Also eigentlich haben wir ja ein sehr weitgreifendes Weltrechtsprinzip, gerade für die Aggression aber nicht. Und deswegen waren das sozusagen, würde man sagen, so die erste Woche so des Krieges, redete jeder nur über Angriffskrieg und Aggression. Aber da war der Krieg natürlich auch noch nicht so weit vorangeschritten, als dass man andere Tatbestände, also dass man da leicht drunter hätte subsumieren können.
Sagst du mal kurz, woran auch vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich da nicht so gut mit auskennen, was ist denn das Schlimme an diesem Verbrechen der Aggression? Also warum wird denn das eigentlich als eigenständiges Verbrechen betrachtet, also einfach ein Nachbarland anzugreifen?
Also in Nürnberg, in den Nürnberger Prozessen, im Urteil gegen die Hauptkriegsverbrecher wurde das mal als Accumulated Evil of the Whole bezeichnet, also das sozusagen das Böse, das große böse Ganze, das alles andere umfasst. Und das finde ich eigentlich, das trifft es ganz gut. Weil wenn man sich anguckt, was die anderen Kernverbrechen sind, also Kriegsverbrechen insbesondere, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nicht jedes dieser Verbrechen braucht unbedingt eine kriegerische Auseinandersetzung, aber als Grundlage. Aber es ist eben ganz oft so, dass natürlich sowas die Grundlage, den Nährboden schafft, weil im Prinzip dann einfach eine Gesetzlosigkeit eintritt. Also ob schon mal irgendein Krieg geschafft hat, sich eigentlich komplett ans Kriegsvölkerrecht zu halten, glaube ich nicht. Und man hatte sich sozusagen eigentlich auch in der Weltgemeinschaft darauf geeinigt, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab davor schon mal so ein paar Versuche. Sowas soll es nicht mehr geben, ja, dass man ohne Grund einfach andere Staaten angreift.
Also das heißt, selbst wenn ich einen Krieg führe, nach allen Regeln und Gesetzen der Kriegskunst, ja, es gibt ja gewisse Regeln im Krieg, ne? Manche Sachen darf ich machen, zum Beispiel gegnerische Soldaten darf ich ja töten, und da dürfen ja auch sogar Zivilisten in gewissem Umfang zu Schaden kommen. Aber selbst wenn ich mich an alle Regeln halte, bedeutet das ja immer noch, dass Leute sterben und Dinge kaputt gehen, ne? Und das, also so habe ich das nur ein bisschen verstanden, dass allein deswegen der Krieg auch schon irgendwie böse ist, weil er einfach Menschenleben zerstört und Städte zerstört.
Genau, also.
Kann man das so sagen?
Am besten, genau, ich würde sagen, die Devise ist am besten gar kein Krieg. Und wenn, dann nur innerhalb enger Regeln, die sozusagen darf natürlich versuchen, dass etwas, was im Grunde natürlich das Gegenteil von menschlich ist, irgendwie noch so menschlich wie möglich zu gestalten und eben am wenigsten die Personen mit reinzuziehen, die sich nicht entschlossen haben, diesen Krieg zu beginnen, sondern nur Leute, die sozusagen das Beruf das ist, sich dann in diesem Feld zu bewegen. Ja, und
das heißt, ich kann jetzt mal zusammenfassen, das Auslösen eines Krieges überhaupt, ja, ist für denjenigen, der den Krieg ohne vernünftigen Grund angefangen hat, ist das schon mal per se ein Verbrechen. Ja.
Ja.
Und das haben wir hier. Und zwar nur auf der russischen Seite.
Ja, so ist es. Also die.
Wie ist es mit den Weißrussen? Sind die da auch? Die haben ja am Anfang auch irgendwie ihr Territorium zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist eine gute Frage, ob das ausreicht, sozusagen. Sie selber sind ja jetzt jedenfalls, soweit ich das sehen kann, nicht in Angriffshandlungen, also sozusagen wandern jetzt nicht über die Grenze rüber in die Ukraine. Müsste man überlegen, ob das sozusagen als Unterstützungshandlung oder Beihilfehandlung ausreicht, wenn man sein Territorium zur Verfügung stellt. Oder ich glaube, es gibt sogar eine Variante weiter unten in der Vorschrift, das müsste ich aber nachgucken, dass das eine mögliche Tatvariante sein kann, wie sein Territorium zur Verfügung zu stellen für einen Angriffskrieg gegen ein drittes Land.
Haben wir noch weitere Delikte jenseits dieses Aggressionsverbrechens, die du in dem Ukraine-Krieg möglicherweise verwirklicht siehst?
Ja, also auf jeden Fall die Kriegsverbrechen, also der klassische Artikel 8 Rom-Statut, das ist im Grunde ein bisschen das, was ich gesagt habe vorhin. Also der Krieg, in dem keine Kriegsverbrechen begangen werden oder wurden, der muss, glaube ich, erst erfunden werden. Also das zum Beispiel alles, was in die Kategorie natürlich Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, Bombardierungen von Wohngebieten, Belagerungen von Städten, Plünderungen, Verwendung verbotener Munition, Vergewaltigung und so geht, das sind alles Kriegsverbrechen. Ich denke, da gibt es wirklich mittlerweile genügend, nicht nur Anhaltspunkte, sondern auch Beweise. Also es gibt der OSZE-Mission und alles, die das schon offiziell festgestellt haben in Berichten. Dann ist immer so ein bisschen sozusagen überlappend oft auch die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also der Artikel 7 Rom-Statut, der braucht keinen Kriegsbezug, sondern einen systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Kann also sozusagen, ich sag mal so, im deutschen Strafrecht will man tateinheitlich irgendwie sagen, begangen werden. Es sind auch einige Tathandlungen da dabei, die sich überschneiden mit den Kriegsverbrechen, also ja auch wieder die vorsätzliche Tötung von Zivilisten und ähnlich Vergewaltigung, diese ganzen Geschichten auch. Und dann bleibt ja noch der Völkermord, und das ist sicherlich das Schwierigste sozusagen, der Kernverbrechen.
Nochmal kurz zu denen, die du gerade genannt hast, also die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was mir jetzt da so spontan in Gedanken kommt, sind so diese, naja, die Kriegsführung des russischen Militärs in Mariupol. So, die haben ja, wenn ich das richtig sehe, Flächenbombardements auf Wohngebiete gemacht. Dann haben sie dieses Theater bombardiert, ja, wo irgendwie auf dem Boden stand, Achtung, hier sind Kinder, oder Kinder stand dort, und das war ja offensichtlich ein gezielter Bombenabwurf. Also solche Sachen, würdest du sagen, sind sowohl als Kriegsverbrechen als auch Menschlichkeitsverbrechen anzusehen.
Ja, genau.
Und würdest du sagen, das ist was aus Versehen passiert ist, oder was so vor Ort irgendwie ein lokaler Militär entschieden hat, oder würdest du sagen, dass das vielleicht schon auf eine Kriegsstrategie hindeutet?
Zweiteres auf jeden Fall. Also das, ich glaube, es ist nie wirklich nicht auszuschließen, in kriegerischen Auseinandersetzungen, dass natürlich eine Bombe mal daneben landet, ja, und man will eigentlich ein militärisches Ziel treffen, oder man hat irgendwie Intel, dass da Soldaten sich befinden, und es stimmt dann nicht im Nachhinein, oder man wirft daneben, aber das ist nun wirklich derartig systematisch mittlerweile und in der Häufigkeit an verschiedenen Orten, dass das im Grunde ausgeschlossen ist, dass das Versehen sind, sondern dass vieles dafür spricht, dass das natürlich systematisch deswegen gemacht wird, um den Willen der Zivilbevölkerung auch zu brechen. Also nicht nur der Zivilbevölkerung, sondern vielleicht darüber auch einfach der Regierung. Also zu sagen, je länger ihr diesen Krieg führt, desto schlimmer wird es für eure Bevölkerung.
Also eine Art Erpressung eigentlich. Ja. So eine mörderische Erpressung.
Genau, so eine Nötigung einfach. Und ja, also das halte ich für ausgeschlossen, dass das mittlerweile noch zu erklären ist, ich sag mal, mit militärischen Notwendigkeiten und Kollateralschäden, ja, die da sicher immer passieren. Ja.
Also also ich sehe das, glaube ich, auch so wie du. Und was mich auch so ein bisschen zu dieser Annahme geleitet hat, ist, dass das russische Militär in Syrien gemacht hat, ne, so gezielt Krankenhäuser zu bombardieren und sowas, also auch was man in Mariupol ja offensichtlich passiert ist, hatte ich auch so das Gefühl, das scheint wohl eine Strategie dahinter zu stecken. Ne? Also eine vorsätzlich völkerrechtsverachtende Kriegsführung.
Ja, also viele Beobachter sagen ja auch, dass Russland das geradezu geübt hätte in Syrien, ja. Also genau diese Art der Kriegsführung ist jetzt quasi kopiert, mit deutlich weniger Erfolg natürlich, weil man muss sagen, dass entgegen sicherlich aller russischen Erwartungen ja nicht das eingetreten ist, dass die Zivilbevölkerung sich da flächendeckend ergibt oder irgendwie sich an ihre eigene Regierung wendet und sagt, wir können das nicht mehr aushalten und es muss gestoppt werden. Also es scheint fast so, als ob sie eigentlich das Gegenteil damit erreichen würden. Also dass die Wut da steigt innerhalb der Bevölkerung, auch die Solidarität, die nationale in der Ukraine und auch die internationale. Also es scheint ziemlich kolossal nach hinten alles loszugehen, wenn das denn die Strategie ist.
Und die Regeln des Krieges, die gelten ja für beide Seiten, auch für die sich verteidigende Seite, also für die ukrainische Seite. Ich finde, man erfährt erstaunlich wenig darüber, wie die ukrainischen Einheiten kämpfen. Hast du da Anhaltspunkte, dass es da auch Kriegsverbrechen begangen werden seitens der ukrainischen Seite?
Also es gab mal relativ früh, vielleicht so nach 2-3 Wochen nach Kriegsbeginn, gab es mal Meldungen, dass es russische Kriegsgefangene gäbe, oder die gibt es mit Sicherheit, da gab es ja auch Interviews irgendwie mit Kriegsgefangenen teilweise, und dass die wohl teilweise nicht nach dem Kriegsvölkerrecht behandelt wurden, sondern ja, teilweise da wohl Überlegungen stattfanden, die einfach zu töten oder ähnliches. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass damals der Prosecutor des ICC, Karim Khan, sich dann auch gewendet hatte an die Ukraine und sozusagen nochmal erinnert hat, also für euch gilt das übrigens, gelten übrigens die gleichen Regeln und der ICC untersucht auch Situationen und nicht Einzelpersonen. Das heißt, alles sozusagen, was auf dem Gebiet der Ukraine passiert, egal von wem es begangen wird, wird untersucht. Und seitdem ist das auch so ein bisschen verstummt, die Meldungen. Aber ich teile deine Einschätzung, dass es so eine Informationsschieflage gibt. Also man erfährt sehr, sehr viel über russische Kriegshandlungen und sehr, sehr wenig über ukrainische Kriegshandlungen, außer sozusagen immer diese Landgewinne oder irgendwelche Panzer wurden jetzt da irgendwie beschlagnahmt von denen. Aber wie sich sozusagen die ukrainischen Streitkräfte verhalten im Einzelnen, dazu erfährt man wenig und ich hoffe nicht, dass dann am Ende rauskommt, dass da auch einiges unter der Decke gehalten wurde. Das wäre jedenfalls nicht gut für die Ukraine. Also ich hoffe, dass es wirklich einfach darin liegt, dass sie sich so konform wie möglich, sage ich mal, verhalten in so einem Konflikt. Aber man weiß es nicht so genau. Und ich finde, man muss da auch vorsichtig sein, insbesondere was alle Quellen von Social Media angeht. Also da muss man sich auch nichts vormachen, glaube ich, dass wir da total biased sind natürlich und sehr viel nur darüber, über die Gräueltaten der Russen erfahren.
Mhm. Du hast gerade schon das Wort Völkermord auch noch angesprochen. Joe Biden als einer von vielen hat gesagt, was die Russen da machen oder wovon man ausgehen kann, dass sie es machen, ist das Begehen eines Völkermordes an der ukrainischen Bevölkerung, was ja so gemeinhin als das schwerste Verbrechen von allen gilt. Wie siehst du das?
Schwierig. Also sicher am schwierigsten nachzuweisende Verbrechen bisher, wobei ich nicht ausschließen würde, dass es sozusagen doch am Ende auch nachweisbar sein wird.
Was macht den aus, den Völkermord, und warum ist er so schwer nachweisbar?
Ja, also man braucht so eine Vernichtungsabsicht auf subjektiver Seite, also eine sozusagen eine Gruppe, ja, die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe kann sich jetzt an verschiedenen Merkmalen orientieren, Nationalität, ethnische, rassische, religiöse Merkmale. Und diese Gruppe muss man eben vernichten wollen als solche, durch Tötung, durch im Prinzip unmöglich machen eines Lebens auf dem Gebiet und ähnliches. Also die klassischen Beispiele sind ja so Ruanda und damals im Jugoslawienkrieg zulasten von den bosnischen Muslimen und so weiter. Und das ist...
Muss das denn eine physische Vernichtung sein? Weil man kann ja schon so sagen, die Russen und insbesondere Putin spricht ja den Ukrainern das Existenzrecht als Nation ab. Und du sagst, eine nationale Gruppenzugehörigkeit reicht auch aus. Und er ist ja offensichtlich bestrebt, die Ukraine als Nation zu zerschlagen und sagt, ihr seid eigentlich nur bessere oder schlechtere Russen. Könnte man daraus einen Völkermordvorwurf konstruieren? Oder bedeutet das, dass das ein Völkermord ist?
Das ist ja sozusagen, wie man, glaube ich, auf die Idee kommen könnte, dass es einer ist, ja, dass Russland ja durchaus oder Putin selber eben da auch Narrative liefert, dass er im Prinzip der Ukraine die Staatlichkeit abspricht. Er muss dann aber sozusagen, es muss dann auch die Schwelle übertreten werden zu den spezifischen Tathandlungen, die da im Artikel 6 Rom-Statut drinstehen. Das ist dann schon eben Tötung oder mindestens mal Verursachung von körperlichen, seelischen Schäden, sozusagen unmöglich machen von Lebensbedingungen, Geburtenverhinderung und so weiter. Wenn man das verknüpfen kann, ja, mit diesem Ziel, die Ukraine und ihre Bevölkerung soll als solche nicht existieren, dann kann man das vielleicht begründen. Aber die Frage ist, ob man das miteinander verknüpfen kann oder ob die Tötung zum Beispiel von Zivilisten nicht nur so eine Art Notwendigkeit ist, um diese Gebiete einzunehmen. Ja, so wird Mariupol systematisch angegriffen, ausgehungert, blockiert, um die Bevölkerung von Mariupol zu töten als Ukrainer, oder wird das gemacht, damit man eben diese Region sichert und diese Landbrücke zur Krim herstellen kann und so weiter. Also das ist eben die Frage. Und ich sehe das jetzt noch nicht ganz erwiesen, würde aber nicht ausschließen, je länger der Krieg auch dauert, dass sich die Anzeichen mehren auch dafür.
Okay, also wenn ich dir das mal zusammenfasse, was du gesagt hast. Wir haben auf russischer Seite einen Angriffskrieg, eine Aggression. Wir haben Kriegsverbrechen, Menschlichkeitsverbrechen, vielleicht sogar einen Völkermord. Jetzt ist ja die interessante Frage, können wir dafür jemanden auch vor Gericht stellen oder ist das jetzt hier nur eine akademische Debatte, die wir hier betreiben? Also ist es realistisch und auch rechtlich möglich, dass sich dafür mal jemand rechtlich zu verantworten hat und vielleicht ins Gefängnis kommt dafür?
Ja, das ist die große Masterfrage, die ungefähr in jedem völkerrechtlichen Block mindestens mal diskutiert wird momentan. Also es gibt ja ganz viele Ebenen, auf denen man das versuchen könnte, ja, die man auch voneinander unterscheiden muss. Und das ist ja sozusagen auch ein bisschen Ausdruck dessen, wohin sich das Völkerstrafrecht so entwickelt hat in den letzten 100 Jahren. Also es ist sehr fragmentarisch und sehr sozusagen diversifiziert mittlerweile, was die Möglichkeiten angeht, wo man Völkerrechtsverbrechen verfolgen kann. Also wir haben einmal die offizielle, institutionelle, internationale Ebene, das ist eben der ISCGH in Den Haag. Und dann haben wir natürlich lauter nationale Ebenen, in denen die teilweise ihr eigenes Völkerstrafrecht haben. Und dazwischen haben wir immer noch, obwohl das eigentlich ja so ein bisschen der Vergangenheit angehören sollte, so diffuse Zwischenebenen, die so in die Richtung ad hoc und hybride Tribunale gehen. Also die so ein bisschen pendeln zwischen nationalem Völkerstrafrecht und wirklich internationalem. Und überall auf diesen vier Ebenen, sage ich mal 3 bis 4 Ebenen, kann man jetzt versuchen, hier eine Gerichtsbarkeit auszulösen mit unterschiedlichen Herausforderungen. Also
wenn wir mal anfangen mit dieser, was du so als Zwischenebene beschreibst, so Ad-Hoc-Tribunale, wie wir es für Jugoslawien, für Ruanda hatten. Das waren ja echte Veranstaltungen der Vereinten Nationen.
Ja.
Ja, also man richtet für einen Krieg, richten die UN ein Tribunal ein. Wie steht's mit dieser Variante? Es ist, glaube ich, auch am Anfang etwa von Joe Biden mal ins Spiel gebracht worden.
Möglich, aber jedenfalls nicht so möglich wie damals der ICTY und der ICTA, also Ruanda und Bosnien oder Jugoslawien, weil das ja Tribunale waren, die der Sicherheitsrat über eine Resolution errichtet hat. Und da war so Russland auch mit von der Partie damals. Das ist ja vollkommen ausgeschlossen, dass Russland nicht sein Vetorecht geltend machen würde, was sowas angeht, das kann man also im Grunde vergessen, so wie das damals gelaufen ist. Dann gibt es aber Überlegungen, es gibt ja noch ein zweites Organ, großes Organ der UN, nämlich die Generalversammlung. Und die hat ja zumindest
in der es kein Vetorecht gibt.
Genau, ja. In der erstens nicht begrenzte Mitglieder immer, also nicht 5 permanente Mitglieder und wechselnde andere Mitglieder sitzen, sondern vielleicht alle Mitgliedstaaten der UN. Und die hat ja auch zu Beginn des Krieges mit ziemlich deutlicher Mehrheit, also da haben sich ja im Grunde nur Russland, Syrien und irgendwie noch 3 andere Staaten dagegen gestellt, die Aggression schon mal sehr deutlich verurteilt, also auch als solche bezeichnet und verurteilt. Man könnte überlegen, darüber so ein Tribunal zu errichten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob tatsächlich die Errichtung eines Tribunals dann wieder eine so breite Unterstützung dort erfahren würde. Also ich glaube, das wäre sehr optimistisch, dieser Glaube, weil Länder oder Staaten klassischerweise, wenn es darum geht, Institutionen zu schaffen, die ihnen irgendwann selber mal zum Verhängnis werden könnten, dann sehr vorsichtig sind, was sie da einrichten wollen und was nicht. Und dann, also das wäre sozusagen die UN-Ebene. Und dann gibt es Überlegungen in die Richtung, die ich auch etwas besser finde, ob man das nationale Rechtssystem der Ukraine irgendwie mit einbezieht. Also eine Art hybrides Tribunal. Es gibt zum Beispiel ja wie beim Libanon-Tribunal momentan, also wo man im Prinzip ukrainisches Recht nutzt. Und das würde auch im Hinblick auf die Aggression gehen, weil die haben Aggressionstatbestand, die Ukraine. Und dann aber sagt, wir füttern das sozusagen international an irgendwie. Also es gibt, man könnte zum Beispiel überlegen, den Europarat mit einzubeziehen. Und ne, man stellt irgendwie ein Gebäude, man stellt Geld zur Verfügung, man stellt internationale Richterinnen, Richter, Ermittlerinnen, Ermittler zur Verfügung und gestaltet das hybrid. Das finde ich etwas besser, also das wirklich national anzuknüpfen, weil Alles andere.
Bräuchte man dafür auch die Zustimmung des Sicherheitsrates? Weil das würde dann ja auch wieder nicht funktionieren. Oder kann man das auch ohne den Sicherheitsrat machen?
Nö, das könnte man ohne den Sicherheitsrat machen, denke ich. Also das wäre dann wie so eine Art Special Chamber irgendwie angesiedelt in der ukrainischen, im ukrainischen Strafrechtssystem, ja. Also da müsste man natürlich einen neuen Vertrag irgendwie zu schaffen, der diese Kooperation manifestieren würde, aber da bräuchte man jetzt nicht unbedingt die Zustimmung von irgendwelchen UN-Organen zu.
Das heißt zum Beispiel, die EU könnte sagen, der Ukraine, wir finanzieren euch jetzt so euer eigenes Tribunal.
Zum Beispiel.
Etwa.
Also ich finde es deswegen ein bisschen eleganter, die Lösung, weil es nicht so rückwirkend ist. Also das Problem an diesen Sondertribunalen oder Ad-Hoc-Tribunalen ist ja immer, dass sie so ein bisschen was von also Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot haben. Also man sagt dann jetzt später, oh ja, also eigentlich können wir es nicht so richtig verfolgen, die Aggression, weil dummerweise ist Russland hier kein Mitgliedstaat beim ICC. Aber jetzt schaffen wir eben doch irgendwas und um die Ecke kriegen wir euch dann doch. Und das ist so ein bisschen so eine Phase, sage ich mal, der völkerstrafrechtlichen Verfolgung, die man eigentlich so hinter sich gelassen hatte oder ich sag mal geglaubt hatte, hinter sich gelassen zu haben. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist, wieder dorthin zurückzugehen, weil es wird immer die Frage nach der Legitimation eines solchen Tribunals kommen. Es wird immer, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, von dem betroffenen Land kommen, naja, ihr macht halt, was euch gerade in den Kram passt. Ich finde es auch deswegen schwierig, also da kommen ja ganz viele Stimmen aus den USA und zum Beispiel auch Großbritannien, die das befürworten. Beides Länder, die zum Beispiel Aggressionstatbestand nicht umgesetzt haben in nationales Recht, und zwar auch aus gutem Grund, also Stichwort Irakkrieg. Das hat ganz schnell so einen Anstrich von Heuchelei und es gelten unterschiedliche Maßstäbe und so, finde ich nicht so elegant. Und wenn man anknüpft an das ukrainische nationale Strafrecht, kann man immer sagen, naja, diesen Tatbestand gab es halt dort in dem Strafrecht und zwar auch schon zu Beginn des Krieges. Und sozusagen nur die Umsetzung dessen und Organisation, das verlagern wir jetzt ein bisschen ins Internationale hinein.
Du hast gerade auch nochmal den Internationalen Strafgerichtshof angesprochen, der ja kein, das ist ja keine UN-Institution, ne? Das ist ja rein vertragsbasiert zwischen ein paar Staaten, die da mitmachen wollen. Könnte man den denn nicht hier in Stellung bringen, dass man sagt, wir haben ja schon irgendwie auf internationaler Ebene etwas, was auch schon länger gibt, sodass das jetzt nicht dieses Rückwirkungsproblem eines Ad-Hoc-Tribunals hätte?
Ja, das geht für die übrigen Kernverbrechen, die nicht Aggression sind. Und da wird ja auch schon ermittelt, ne? Also es gibt ein Ermittlungsverfahren, also wie gesagt, das sind ja immer Situationen, in denen der ESDGH, also der Prosecutor, ermittelt. Und die sind ja schon begonnen worden. Und das geht für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord, geht das sozusagen auch ganz normal. Da ist nur das Problem, Aggression kann dort nicht verfolgt werden. Aber wie gesagt, es gibt ja genügend Anhaltspunkte, dass auch andere.
Warum nicht? Kannst du es kurz nochmal erklären?
Weil da gibt es ganz komplizierte sozusagen Zuständigkeitsregelungen oder Regelungen, wann die Gerichtsbarkeit dort ausgelöst wird. Die Aggression kam erst später ins Rom-Statut dazu. Also das ist ja 1998 sozusagen fertiggestellt worden, das Rom-Statut. Und da gab es nur die anderen drei Kernverbrechen. Auf die Aggression konnte man sich nicht so richtig einigen damals. Das wurde dann erst hinterhergeschoben, so gut 15 Jahre später. Und auch mit sehr eingeschränkter Gerichtsbarkeit. Also die Länder müssen das alle einzeln nochmal ratifizieren. Dann können sie auch Erklärungen abgeben, dass sie da doch keine Gerichtsbarkeit wünschen. Und anders als in anderen Kernverbrechen, wo es ausreicht, dass ein Mitgliedstaat oder ein Land, das sich der Gerichtsbarkeit unterworfen hat, das ICC, betroffen ist von diesem Verbrechen, geht das bei der Aggression gerade nicht. Also der Staat, der es begeht, muss auch Mitgliedstaat sein. Und das ist Russland eben nicht. Und die Ukraine.
Okay, ja, das heißt, ja. Ukraine, das heißt aber immerhin wegen bestimmter Verbrechen wäre der ICC, ist er zuständig und könnte was machen.
Ja, genau. Und okay. Tut er ja auch schon und, mit Hochdruck, ja.
Das letzte Mal, als wir uns unterhalten, Lisa, haben wir uns über einen Prozess vom OLG Koblenz unterhalten. Wäre das auch eine Option, dass also deutsche Oberlandesgerichte hier die Strafverfolgung übernehmen nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch?
Ja, das ist dann sozusagen die letzte Option, also die rein nationale Ebene von Staaten, die nicht in diesem Konflikt drinstecken, aber ein sogenanntes Weltrechtsprinzip haben. Also sieht das völkerstrafrechtliche Verbrechen ohne Anknüpfungspunkt zum eigenen Staat verfolgt werden können. Und Deutschland hat ja dann sehr, sehr weitgehendes Weltrechtsprinzip, außer wieder Ausnahme bei der Aggression, da ist es leider eingeschränkt. Also auch hier wird der Angriffskrieg als solcher nicht abzuurteilen sein, aber wiederum die übrigen drei Kernverbrechen. Und auch da ermittelt der Generalbundesanwalt, also der ist zuständig ja schon, und das ist im Prinzip fast so ein bisschen ähnlich angelegt wie beim ICC. Also die nennen das dann Strukturermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt. Also es wird erstmal nicht gegen konkrete Beschuldigte ermittelt, wie das ja sonst üblich ist bei deutschen Strafverfahren. Es ist im Prinzip sofort, es gibt einen Aktendeckel, ne, und da steht dann sofort ein Beschuldigtenname drauf, außer es wird gegen Unbekannt ermittelt, sondern es wird erstmal sozusagen ähnlich eben wie in Den Haag eine Situation sozusagen ermittelt. Und am Ende dieses Strukturermittlungsverfahrens soll dann im besten Fall eben stehen, dass es konkrete Beschuldigte auch gibt. Und genau, das wird gemacht. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass es dazu ähnlichen Prozessen wie in Koblenz kommt. Ja.
Sag mal, wäre es möglich, dass sich da auch deutsche Politiker verantworten müssen? Es wird jetzt ja so viel darüber gesprochen, dass wir den Russen nach wie vor viel Öl abkaufen und dadurch direkt oder indirekt diese Kriegsmaschinerie auch am Laufen halten. Ist das eine reale Gefahr vielleicht auch für deutsche Politiker? Dass die sich dann vielleicht wegen Beihilfe zum Menschlichkeitsverbrechen dadurch strafbar machen?
Also ich glaube nicht, dass das ausreichen würde. Also sozusagen der dogmatische Gedanke an sich ist vielleicht nicht abwegig, aber ich glaube nicht, dass es ausreichen würde, also jetzt sag mal die Öllieferung nicht oder Gas vielmehr nicht einzustellen. Also ich weiß nicht, hast du dir da irgendwie mal mehr Gedanken drüber gemacht, ob das für den klassischen 27 ausreicht?
Also ich habe jüngst vor ein paar Kollegen, da haben sich ein paar Kollegen geäußert bei LTO in einem Beitrag. Ich kann mich jetzt auch im Detail nicht erinnern, die haben das auch so mal grob durchgespielt und im Prinzip waren sich eigentlich einig, es reicht nicht, weil man irgendwie so einen großen politischen Handlungsspielraum schon hat und wir kaufen ja auch nicht das Öl, um denen wir im Krieg zu helfen, sondern wir kaufen Gas und Öl, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten und dass wir zu Hause nicht frieren müssen, dass es nicht reicht, aber das war glaube ich so der Konsens, aber dass man mal drüber nachdenken kann, aber so im Detail durchdacht habe ich es noch nicht, muss ich sagen. Aber du würdest, wenn ich dich richtig verstehe, so vom Bauchgefühl auch erstmal sagen, da droht keine Gefahr.
Nee, also ja, ich erster Gedanke wäre, das reicht nicht, um die Schwelle der Beihilfestrafbarkeit zu überschreiten.
Also gute Nachricht für deutsche Politiker. Wir haben jetzt dann aber so skizziert, welche Verfolgungsmöglichkeiten es gibt für die völkerrechtlichen Verbrechen, die in diesem Krieg begangen worden sind. Wer muss sich denn Sorge machen? Wen könnte das denn treffen, wenn man jetzt mal so ein bisschen gedanklich in die Zukunft spielt? Wer muss sich Sorge machen?
Es kommt wiederum drauf an, auf welcher Ebene wir sind. Also Putin selbst müsste sich, solange er Staatsoberhaupt ist, wohl nur in Den Haag Gedanken machen. Da wäre jedenfalls, also ich bin keine Immunitätsexpertin, das sage ich gleich dazu, aber so wie ich es sehe, wäre da jedenfalls in Deutschland, solange er Staatsoberhaupt ist, keine Gefahr einer Strafverfolgung.
Also du sprichst jetzt, wenn du Den Haag ansprichst, da gibt es, glaube ich, im Rom-Statut, Artikel 27, genau, glaube ich, ne? In dem steht drin, dass niemand immun ist. Niemand ist immun bei internationaler Strafverfolgung. Also selbst ein Präsident, und das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, ne? Im Sudan, glaube ich, dass sich selbst ein Präsident einem Haftbefehl ausgesetzt sehen kann. Also das heißt, theoretisch könnten die jetzt zum Beispiel einen Haftbefehl gegen Putin erlassen, ja, wegen Kriegsverbrechen.
Ja, genau. Also ja, genau. Das genau, wie du gesagt hast, bei Sudan ist das ja schon passiert und das wäre möglich. Ja.
Ja. Also wobei mit dem Putin da, also hochrangige Militärs sicherlich, ja, und vielleicht auch so auf der mittleren Ebene, aber bei Putin selber habe ich mich gefragt. Ist der ICC da wirklich zuständig, also der Internationale Strafgerichtshof? Weil es gibt ja so eine Klausel hinsichtlich der Zuständigkeit in Artikel 12 dieses Rom-Statuts, in dem steht, dass nur dann eine Zuständigkeit besteht für die Personen, die die Verbrechen begangen haben in dem, auf dem Gebiet des Landes, das sich der Strafbarkeit für dieses Gericht unterworfen hat. Und das hat die Ukraine ja gemacht. Und könnte der Putin nicht sagen, naja, ich saß doch die ganze Zeit nur im Kreml. Ich war doch nie in der Ukraine und habe dort gar nichts gemacht. Wenn ich mir so den Wortlaut angucke von diesem Artikel 12, könnte man doch schon sagen, naja, die Fußsoldaten haben da gehandelt und vielleicht auch ein paar Generäle, die da vor Ort waren, aber der Putin doch selber nicht. Ist das eine, kann er sich da rausmachen mit dieser Verteidigungsstrategie?
Ja, es ist eine interessante Überlegung. Der Wortlaut ist ja Territory where the conduct occurred. Dann müsste man sich fragen, was ist das Conduct, an das wir anknüpfen?
Und also die deutsche Übersetzung lautet, glaube ich, Verhalten.
Genau, ne? Wer verhält sich wo sozusagen. Ich denke, man würde ja immer mal Zurechnungsmodelle Putin das Verhalten seiner Soldaten zurechnen. Also entweder man schafft es wirklich eine lückenlose Befehlskette aufzubauen bis zu ihm hoch. Oder man geht über wie so eine Art Vorgesetztenverantwortlichkeit, sage ich mal. Und in beiden Fällen würde ihm ja das zugerechnet, was auf ukrainischem Territorium passiert. Also wie so eine Art Täter hinter dem Täter-Konstellation. Deshalb würde ich sagen, das Conduct, das Verhalten, auf das es ankommt, ist eben das der Vordermänner und deswegen in der Ukraine. Und es dürfte auch typischerweise so sein, dass ich sag mal, die Masterminds da hinten, die Staatschefs ja selten sich, sofern sie nicht gegen ihre eigene Zivilbevölkerung vorgehen, das gibt es natürlich auch in Bürgerkriegsszenarien, aber in klassischen Kriegsszenarien zwischen mehreren Staaten sich ja selten auf dem Territorium befinden dürften, wo die kriegerischen Handlungen dann passieren.
Ja, also mir kommt da noch die Idee mit dem Charles Taylor, ne? Der war Präsident von Liberia und hat Kriegsverbrechen im Nachbarland Sierra Leone befohlen und ist dann auch nachher verurteilt worden. Wahrscheinlich auch über so Zurechnungsnormen, wie du es gerade beschrieben hast, dass man gesagt hat, seine Soldaten haben im Nachbarland auf seinen Befehl hin Verbrechen begangen und dann ist egal, von wo aus er die Befehle gegeben hat. Also du würdest sagen, das ist auch bei Putin keine Hürde, ja?
Nee, also ohne dass ich mich jetzt tatsächlich mit dieser spezifischen Frage hier befasst hätte, würde ich vom Gefühl her sagen, nein, ist kein Problem.
Und wie sähe es mit nationaler Strafverfolgung aus? Also sei es von einem deutschen Oberlandesgericht oder vielleicht auch, wie du es vorhin skizziert hast, mal später von einem ukrainischen Gericht. Muss sich da auch die ganz hohe Führung eines Landes verantworten? Also vielleicht Putin und, weiß nicht, Lavrov, Medvedev und vielleicht die Generalität?
Also, wie gesagt, ich bin da keine Expertin, was Immunitätsfragen angeht, aber ich glaube, es in Deutschland so ist, dass sozusagen Sitting Heads of State, also solange er noch Präsident ist, ginge das tatsächlich nicht. Ich glaube, für sozusagen das Führungspersonal gilt dann wieder was anderes. Ob das jetzt in anderen Ländern auch so ist mit den Immunitätsregeln, also in der Ukraine, das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall schwieriger werden. Also wenn man sich so die völkerstrafrechtlichen Verfahren, die vor deutschen Gerichten geführt werden, anguckt, dann sind das ja jetzt auch weniger die Führungspersonen, sondern ja tatsächlich eher ein bisschen die Fußsoldaten. Klar, auch mal, ich sag mal, Leute aus dem mittleren Bereich dieser ganzen Hierarchien, aber das geht ja selten nun bis nach oben hin. Also das würde sicher schwieriger werden, weil es natürlich auch so als Kern von Staatlichkeit angesehen wird, dass eben die Staatsoberhäupte sich erstmal verhalten können, wie sie wollen, es jedenfalls keinem anderen Staat zusteht, dann darüber zu urteilen.
Ja, und das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, du bist der Auffassung, wenn die mal ihr Amt verloren haben, also als Staatsoberhaupt, ja, Putin jetzt als Präsident eines Tages und ja, mit Blick auf den Syrienkrieg, Assad, wenn die ihr Amt verloren haben, dann könnten wir die auch anklagen.
Ja, ich glaube, das ist ja dann diese funktionale Immunität, ne, vorher die persönliche, solange sie noch im Amt sind. Und dann ginge das wohl, außer wieder, ich glaube, für die Aggression, also da ist das noch nicht so geklärt, ob das da auch geht, aber für die anderen Kernverbrechen, ja.
Das heißt, es ist eigentlich eine Frage der politischen Realitäten, ob wir eines Tages so jemanden auf der Anklagebank sehen oder nicht.
Ja, und die Ja, die werden das wahrscheinlich in allermeisten Fällen verhindern. Also ich weiß nicht, ob da wirklich viele Länder scharf drauf sind. Also bei der Ukraine mag es jetzt was anderes sein, aber ehemalige Staatsoberhäupter davor, ihren Gerichten sitzen zu sehen. Also das ist schwierig, ja.
Ich habe die Tage, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, einen Beitrag, ein Essay von dem Philosophen Jürgen Habermas in der Süddeutschen gelesen, der, wie soll ich sagen, ich glaube, er wollte politischen Realismus anmahnen. Und er hat in Bezug auf Putin gesagt, also ich wünsche dem schon einen Prozess an den Hals, das hätte er sicher verdient vor einem internationalen Gericht. Aber man müsste ja auch mal darauf schauen, mit wem man denn eigentlich den Friedensvertrag schließen muss. Denn auch dieser Krieg wird natürlich eines Tages enden und mit irgendwem muss man ja den Friedensvertrag schließen. Und also er wollte damit, glaube ich, sagen, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt tatsächlich vielleicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof so eine Verfolgungsmaschinerie in Gang setzt und die vielleicht auch wieder erwarten, irgendwie Zähne bekommt. Ja, so dass sie eine vielleicht reale Gefahr darstellen für hochrangige russische Politiker. Könnte es da nicht passieren, dass die Strafverfolgung, die internationale Strafverfolgung, ja, vielleicht auch letztlich zu einem Hindernis auf dem Weg zu einem Frieden wird? Oder vielleicht andersrum gefragt, wie wäre es denn, wenn der Putin jetzt in Friedensverhandlungen sagt, okay, ich bin dazu bereit, wir machen hier irgendeinen Kompromiss, wir können ein kleines Stück von der Ukraine behalten und meinetwegen noch die Krim. Und ich will aber, dass in diesen Vertrag reingeschrieben wird, Strafverfolgung ist für alle Zeiten ausgeschlossen. Geht das? Oder wenn das nicht geht, dann ist das Strafrecht ja vielleicht paradoxerweise ein Hindernis auf dem Weg zum Frieden. Wie schätzt du das ein?
Ja, also solche Amnestieregelungen gab es ja schon in der Vergangenheit. Ich habe jetzt mal kurz überlegt, also das, was mir so einfällt aus jüngster Vergangenheit, ist die FARC in Kolumbien, also die FARC-Rebellen, denen da ja relativ großzügige Amnestien eingeräumt wurden, eben damit man wirklich in Richtung Frieden sich endlich mal nach Jahrzehnten bewegen konnte. Und ich glaube, auch da hat man wirklich gesehen, wenn man das nicht tut, dann kann man, also dann kommen wir hier nicht zusammen irgendwie. Aber in der Regel sind, also Völkerrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen ähnlich sind ausgenommen von solchen Amnestieregelungen. Und ich glaube nicht, dass es eine Strafbarkeit verhindern würde vor dem ICC. Also dass der ICC sich halten müsste an eine solche Amnestieregelung. Dann ist sie natürlich so ein bisschen hinfällig. Ja, ist ein Problem, ne? Also wenn man wirklich mal in eine Situation reinläuft, wo man realistisch sagen kann, das ist dann auch ein wichtiger Beweggrund für Putin, ist es natürlich, kann das Völkerstrafrecht da auch mal hinderlich sein. Aber ich glaube, aus den Völkerstraftaten wird er sich mit keiner vertraglichen Regelung rauswinden können am Ende.
Das heißt, jetzt, wenn man so einen Friedensvertrag macht und Amnestie reinschreibt, bringt es im Ergebnis nichts, weil es ungültig ist.
Ja, ohne es näher geprüft zu haben, würde ich meinen, ja.
Ja, wenn ich dich jetzt so ein bisschen in die Glaskugel gucken lasse, sitzt da eines Tages noch jemand auf der Anklagebank?
Ja, das ist immer die Frage. Also es ist immer im Völkerstrafrecht, hängt einfach vieles von Glück und Zufällen ab, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht planbar, so als Rechtsbereich. Man kann nie irgendwelche Vorhersagen treffen, dass dieses und jenes wird sicher passieren. Grundsätzlich sind immer alle sehr pessimistisch, das bringt ja sowieso alles nichts und so weiter. Aber wenn man dann mal in die Vergangenheit guckt, dann hat doch immer wieder was geklappt. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwie die Herren Milosevic, Karadzic und Mladic dachten, jemals in Den Haag vor irgendeinem Tribunal zu sitzen. Es hängt sicher ganz viel davon ab, was weiter passiert in diesem Konflikt, wie lange dieser Krieg geht und vor allem hängt es maßgeblich davon ab, was in Russland passiert. Also ganz schwierig wird es, wenn Putin an der Macht bleibt, auch auf Dauer, wird schwierig sein, an ihn ranzukommen und sicher auch schwierig sein, an Generäle oder andere Verantwortliche ranzukommen. Wenn es aber einen Regimewechsel geben sollte in Russland, das sind ja sozusagen meistens die Situationen, die dann so eine völkerstrafrechtliche Verantwortlichkeit boosten, weil dann natürlich die Nachfolger oft sagen, jetzt können wir ja mal aufräumen mit der Vergangenheit und jetzt können hier auch mal Leute ausgeliefert werden. dann würde ich sagen, ist das nicht ausgeschlossen. Aber das hängt ganz maßgeblich davon ab, was in Russland passiert. Und ich muss sagen, also jetzt der Glaube, dass da jetzt irgendwie Revolution in Russland stattfindet in naher Zukunft und Putin gestürzt wird, der fehlt mir gerade ein bisschen. Aber wer weiß, was in 15 Jahren ist. Also man muss da einfach Geduld haben. Und ich glaube, man darf nicht die Erwartung haben, dass in dem laufenden Konflikt, was völkerstrafrechtlich passiert und oder dass das Völkerstrafrecht irgendwie dazu beitragen würde, diesen Konflikt zu beenden. Das glaube ich nicht. Aber das sozusagen im Rahmen sich ganz verändernder Realitäten in vielen Jahren ein Teil davon auch sein kann, dass dieser ganze Krieg auch mal völkerstrafrechtlich aufbereitet wird. Das ist dann doch so oft in der Vergangenheit schon passiert, dass ich das nicht für ausgeschlossen halten würde.
Lisa, ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns wieder unterhalten in diesem Podcast, wenn der erste russische Angeklagte auf der Anklagebank sitzt. Ja, wir sind noch jung. Du bist ja noch jünger als ich. Wir haben Zeit. Genau. Ja. Und lassen wir uns mal überraschen. Im Interesse des Völkerrechts wäre das wahrscheinlich, für mich wäre es eine Genugtuung, wenn sich eines Tages jemand möglichst hochrangig dafür zu verantworten hätte. Bewahren wir uns Optimismus, ja?
Genau, so muss man sehen.
Liebe Lisa, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und hier so sachkundig mich und die Zuhörer und Zuhörerinnen aufgeklärt hast. Vielen Dank, dass du deinen Tag der Arbeit geopfert hast für uns.
Sehr gerne.
Dann bis zum nächsten Mal.
Genau, viele Grüße aus Berlin.
Danke, tschüss.